Vielleicht kennt er ja diesen alten Schinken, Lawrence von Arabien. Kennt ihn irgendjemand noch von früher? Ah, immerhin so ein paar Hände. Ja, ich habe den Film früher echt gern geguckt, weil der war so Abenteuer und Wüste. Und das da oben, das links, das ist der echte Lawrence von Arabien und das ist so ein Filmausschnitt, das andere. Ging um einen englischen Offizier und Spion im sogenannten Aufstand der Araber während des Ersten Weltkriegs 1916 bis 18 im Osmanischen Reich, der so eine Guerillataktik da verfolgt hat. Und das ganze, der ganze Film spielt so zwischen Damaskus, Kairo und Mekka, also immer irgendwie in der Wüste. Und da gibt es so ein paar Zitate in dem Film, die finde ich ziemlich klasse, weil die geben so ein gewisses Bild auf Wüste und so einen gewissen Blickwinkel und auf Wüstenerfahrung. Und deswegen möchte ich mit diesen drei Zitaten aus dem Film mal anfangen. Das erste: In der Wüste ist gar nichts und kein Mensch braucht gar nichts. Das zweite: Herr Lawrence wurde gefragt, was reizt Sie eigentlich persönlich an der Wüste? Und er sagt, sie ist rein. Und das dritte: Wer in die Wüste geht und wiederkehrt, ist nicht mehr derselbe. Also, wenn man das ein bisschen eindampft, heißt das erste: Wüstenerfahrung braucht eigentlich keiner, will keiner. Das zweite: Dinge werden deutlich, weil sie sich reduzieren. Es ist nicht so viel drumherum, sondern man fokussiert mehr. Und das dritte: Das verändert einen. Unter dem Blickwinkel wollen wir jetzt in der Passionszeit auch die Versuchung Christi anschauen. Die ist eingebettet in starke Bilder und ich möchte den Text jetzt lesen. Da heißt es Matthäus 4, 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Der Text hat so drei größere Themengebiete. Das eine: Das Thema menschliche Grundbedürfnisse, also so wie Essen, Brot. Das andere ist das Thema geistliche Erfahrungen, so wie Wunder. Und das dritte ist das Thema Einfluss oder Macht. Auf uns übertragen könnte man sagen, wenn es mal nicht gut läuft, dann kommen die Fragen. Interessant ist, dass diese zweifelnden Fragen im Text vom Teufel gestellt werden. Und hier wird das griechische Wort Diabolos, der Durcheinanderbringer, verwendet. Der das Oberste zu unterst dreht und das, was eigentlich als richtig gilt, plötzlich als falsch erscheinen lassen will und umgekehrt. In Wüstenerfahrungen kommen also durchaus berechtigte Fragen hoch, Fragen, die da sind, aber die man dann ganz unterschiedlich beantworten kann. Wenn wir die Argumentation ansehen, dann bemerken wir, dass der Durcheinanderbringer eine sehr kluge Taktik hat. Nämlich, der nimmt Dinge auf, die Jesus auch wichtig sind. Der Diabolos benutzt die ersten beide Male Zitate aus der Bibel. Sagt er, das steht's doch. Überleg doch mal, kannst du doch so handeln. Und das ist schlau, denn auch für uns kommen doch die stärksten Argumente aus dem Fundus, der uns selbst auch wichtig ist. Nur was Gewicht hat, kann auch in die Waagschale geworfen werden. Ebenso interessant ist jetzt aber auch, dass Jesus den Durcheinanderbringer mit seinen eigenen Waffen schlägt, nämlich er antwortet auf dessen biblische Zitate ebenfalls mit biblischen Zitaten und widerlegt damit gleich die falsche Deutung, die tendenziöse Deutung des Teufels. Und Jesus nutzt beim dritten Mal auch noch ein biblisches Zitat, wo der Teufel die Taktik schon lang verlassen hat und sein wahres Gesicht zeigt, nämlich: Eigentlich will ich, dass du dich von Gott abwendest und dich mir zuwendest und mich anbetest. Das ist mein Punkt. Weg von Gott. Die Geschichte von der Versuchung Jesu stellt mit diesen drei Punkten für mich also drei Grundfragen. Woran hängen wir denn unser Herz oder Brot? Und die zweite: Wie kommen wir zu geistlichen Erfahrungen oder Wunder? Und das dritte: Was motiviert unseren Gestaltungswillen oder Macht? Ich versuche eine Antwort. Ich beginne mit Dostojewskis Die Brüder Karamasow. Das Buch ist Weltliteratur. Dostojewski war ein frommer Christ und ein sehr, sehr kluger Denker. Und hier in dem Text, den ich nehme, wird der Großinquisitor, also der Großinquisitor hält da einen Monolog. Da erzählt Iwan seinem frommen Bruder Aljoscha eine Geschichte, die er sich ausgedacht hat, und zwar so: Christus kehrt zurück auf die Erde nach Sevilla. Er erweckt ein totes Mädchen wieder zum Leben, als gerade der Kardinal Großinquisitor daherkommt, und der lässt den wiedergekommenen Christus dann einfach mal ganz schnell einsperren und als Ketzer verurteilen. Und in der Nacht vor der geplanten Hinrichtung besucht der Großinquisitor Jesus in seiner Zelle, und da folgt dann dieser unglaublich gute Monolog. Der Großinquisitor rechnet ab mit Jesus, gerade weil er den Versuchungen widerstanden hat. Die Angebote des Teufels waren doch klug, die zeugten von großer Menschenkenntnis, sagt der greise Großinquisitor sinngemäß. Brot, Wunder, Macht. Damit hätte Christus alle menschlichen Bedürfnisse befriedigen und die Menschheit befrieden können. Stattdessen habe er diese Möglichkeiten ausgeschlagen, um den Menschen eine Freiheit zu schenken, die sie völlig überfordere. Nichts kann den Menschen mehr verführen als Gewissensfreiheit, aber auch nichts ist qualvoller für ihn. Doch du wiesest ihm alles zu, was über die Kräfte der Menschen geht, sagt der Großinquisitor. Und er fragt, warum Jesus nicht von der Zinne des Tempels gesprungen sei. So ein Wunder zu sehen sei doch eine großartige Sache. Er hält ihm vor, dass er von den Menschen einen Glauben erwartet habe, der ohne Wunder auskommt. Und schließlich hätte Christus die weltliche Macht nicht abweisen sollen. Du hättest ein Weltreich begründen und der ganzen Welt Ruhe bringen können, denn wer anders sollte denn über die Menschen herrschen, wenn nicht die, in deren Händen ihr Gewissen und ihr Brot sind? Komme ich gleich nochmal zurück. Die Pointe der Rede des Großinquisitors ist, dass Menschen wie er genau diese Macht und diese Möglichkeiten an sich genommen haben. Er rechtfertigt sein Wollen, seine Machtversessenheit genau mit dem Gedanken von Sicherheit. Sagt: Oh, wir werden sie davon überzeugen, dass sie erst dann frei sein werden, wenn sie zu unseren Gunsten auf ihre Freiheit verzichten und sich uns unterworfen haben. Sie werden schüchtern werden und zu uns emporblicken und sich in ihren Angst an uns schmiegen wie die Küken an die Glucke. Bis hierher Dostojewski. Seine Fragen sind gerechtfertigt, irgendwie zynisch. Der Großinquisitor ist ein gefährlicher Mann. Er biegt sich die Dinge hin, wie er sie für gut und richtig hält, damit er erreicht, was er will. Aber gehen wir mal die drei Punkte nach, eins nach dem anderen. Woran hängen wir unser Herz? Also Brot. Wir hängen unser Herz irgendwo ans Brot. an ein vernünftiges Einkommen, an geordnete Verhältnisse, an körperliche Unversehrtheit. Alles wichtige Dinge und alles richtige Dinge. Die Gefahr ist offenbar groß, dass wir über die berechtigte Sorge für diese Dinge unsere Seele vergessen. Der Text der Versuchung Jesu zeigt uns, dass der Mensch beim Teufel zu einem Triebwesen mit großer sinnlicher Oberfläche degradiert wird, aber ohne Tiefe. Es geht nur um Befriedigung von biologischen Bedürfnissen. Und hierzu, das finde ich auch ganz spannend, deckt Dostojewski geradezu grandios auf, zählt auch der Wunsch nach Sicherheit. Auch das ist für ihn ein biologisches, sinnliches Verlangen. Das muss man erst mal sacken lassen. Aber all das, was auch richtig ist und was ich auch gar nicht ablehnen will, all das schafft keine Tiefe. Und die Tiefe brauchen wir. In die möchte Gott uns führen, weil Tiefe auch innere Größe bedeutet und Weite. Satt sein ist unheimlich wichtig. Hunger kennen wir zum Glück nicht, aber satt sein ist deswegen nicht Erfüllung. Es ist nicht so, dass Jesus körperliche Dinge wie Essen verachten würde. Wir denken nur an das Passahmahl, das er mit seinen Jüngern gefeiert hat, ausgiebig und intensiv, oder wie er sich von Zachäus hat einladen lassen zum Essen. Das war alles in Ordnung und es war gut, nicht nur in Ordnung. Aber er meint, dass es etwas gibt, das tiefer, höher und weiter reicht als die sinnliche Oberfläche unseres Lebens, als Brot. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht, antwortet Jesus hier dem Teufel. Hier sind Gottes Weisungen für unser Leben genauso gemeint wie die Beziehung zu Christus, denn Christus wird ja im Johannesevangelium auch als das lebendige Wort Gottes bezeichnet. Unsere Seele lebt von der Beziehung zu Christus und zu Gott und zu seinem Wort. Die Versuchung besteht, dass wir vor allem unsere große sinnliche Oberfläche bedienen und dabei die Tiefe vergessen. Und das gilt jeden Tag neu im Leben. Wir können das nicht einmal erringen und dann ist es für uns erledigt. Jeden Tag neu gilt es, nach Gottes Wort und Wille zu fragen und die sinnliche Oberfläche durchaus nicht zu vernachlässigen. Aber die schafft nicht diese Tiefe. Zweitens, wie kommen wir zu geistlichen Erfahrungen oder Wunder? Jesus bestreitet nicht, dass Gottes Engel einen Fallenden auffangen kann. Jesus sagt nicht, das gibt's nicht, sondern das geht schon. Aber Jesus meint, dass es für Wunder keine Kalkulation gibt. Nicht mal eine fromme Kalkulation. Wir können uns nicht auf Wunder für unsere Glaubensfestigkeit verlassen. Wir können darauf nicht bestehen. Wir können auch nicht auf Eindrücke oder Bilder im Gebet bestehen. Das bleibt unverfügbar. Und es ist klar, das ist Geschenk Gottes. Es ist Gnade und es ist seine Barmherzigkeit, wenn er uns die schenkt. Muss er nicht. Wir können nicht durch eine spezielle Gebetshaltung oder irgendeine Technik irgendwie von Gott was erzwingen oder einfordern. Hier gilt immer und überall, es ist Gottes Gnade, wenn er sich zu uns begibt und wenn er uns solche Dinge schenkt. Wir leben davon, dass Gott uns meint und dass Gott mit uns redet. Vielleicht, weil wir ein tiefes Vertrauen zu unserem Schöpfer vor allem durch Bewährung lernen. Wir brauchen Ziele, Liebe, Freiheit und Vergebung, wenn wir mit unserer Freiheit falsch umgegangen sind. Und diese Bewährung fällt uns nicht in den Schoß. So als wenn wir von der Zinne springen würden und aufgefangen würden. Unsere Glaubensfestigkeit wird manchmal sogar im Gegenteil noch geprüft. Wir werden immer wieder Versuchungen ausgesetzt, so wie Jesus. Warum kann Glaube nicht einfach sein? Paulus gibt eine Erklärung im Römerbrief 5, Vers 3. Und da sagt er, und folgende, Wir rühmen uns auch der Bedrängnis, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Glaube kann nicht einfach sein, weil zum Beispiel Hoffnung wachsen muss, in der Tiefe wächst. Gott kann uns nicht einfach mal so kurz ein Wunder hinschmeißen und dann ist alles gut. Da muss was wachsen. Es geht nicht anders. Die Tiefe entsteht nur so. Jesus will diesen Weg nicht mit uns gehen. Es kommt wohl darauf an, Gott so lieben zu lernen, dass wir solche Geschenke gar nicht mehr brauchen, um ihm zu vertrauen. Das ist ein Weg. Erst dann lassen wir uns in Gott fallen und erst dann finden wir unseren Schutz in Gott. Der Heilige Geist möchte, dass wir Erfahrungen mit Gott machen. Aber diese Erfahrungen sollen nicht der Grund unseres Glaubens sein. Wir können uns nochmal bestärken, aber sie dürfen nicht der Grund sein. Denn sonst wankt unser Glaube, wenn wir diese Erfahrungen nicht machen. Und sie sind einfach unverfügbar. Gott schenkt sie. Er ist der Herr des Geschehens. Wenn wir zu schnell diesen Weg gehen oder eben diesen Umweg gehen wollen, dann haben wir uns vielleicht nicht tief genug in Gott fallen lassen, sondern sind auch im Glauben hier nur wieder an der sinnlichen Oberfläche geblieben. Schließlich drittens. Was motiviert meinen Gestaltungswillen oder Macht? Gerade eben habe ich schon angedeutet, ich möchte nochmal darauf zurückgehen. Was lässt Dostojewski den Großinquisitor sagen? Wer anders sollte denn über die Menschen herrschen, wenn nicht die, in deren Händen ihr Gewissen und ihr Brot sind? Das ist ein Kracher, finde ich. Das ist unglaublich ehrlich. Was sagt er da? Er sagt, der dein Gewissen in seinen Händen hält, der, von dem du also annimmst, was richtig und was falsch ist, der hat Macht über dich. Das hat sinngemäß auch Michael Herbst vorgestern beim Leitungskongress von Willow Creek gesagt, ganz großartig herausgearbeitet. Die Frage der Macht ist auch eine Frage der Gemeinde. Zu tun, als gäbe es sie nicht in dem Kontext, ist naiv und vielleicht sogar gefährlich. Ich habe auch Macht. Ihr sitzt alle da und hört mir zu. Ich kann euch erzählen, was ich will. Ja, ich weiß schon, ihr seid kritische Menschen. Wer etwas Gutes gestalten will, der braucht Macht. Ohnmacht ist keine christliche Tugend. Da kann man andere dazu bringen, das anzunehmen oder zu akzeptieren, was man selbst für richtig hält. So wie ein großer Politiker vor ein paar Jahren sagte, Opposition ist Mist. So gilt, dass wir uns selbst die Frage stellen müssen, wofür bin ich als Christ verantwortlich, weil ich es kann und weil ich die Macht dazu habe. Andererseits ist der religiöse Missbrauch da auch ganz nah und ganz, es ist gefährdet. Grenzüberschreitung beispielsweise, das ist nicht unproblematisch und in Gemeinden leider auch immer wieder der Fall. Wie schnell kann man beispielsweise beim Mentoring Macht über den Mentee bekommen? Ich habe neulich von jemandem gehört, der sagte, meine Beziehung ist auseinandergegangen, wenn meine Freundin immer wieder ankam und sagte, meine Mentorin hat gesagt, meine Mentorin hat gesagt, meine Mentorin hat gesagt. Und das ist übergriffig. Das geht nicht. Das geht nicht. Also wir müssen schon selber, also wenn eine Erkenntnis reift und man sagt, ja, ich sehe das so, aber nicht, wenn irgendjemand irgendwas sagt, wie man handeln soll und dann leiden darunter Dritte. Da muss man sehr aufpassen. Das ist falsche Machtausübung. Der Elefant im Raum, so hat es Michael Herbst auch ausgedrückt, ist dieser Machtumgang. Und er hat dann ein krasses Zitat von jemand anderem gebracht, der sagte, Macht ist wie Braunkohle. Sie gibt Energie, aber sie ist auch schmutzig. Macht ist eine Versuchung, auch in jeder Gemeinde. Und Macht korrumpiert. Und Herbst treibt es mit einem Zitat auf die Spitze, indem er sagt, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Es wäre doch so einfach für Jesus gewesen, so wie es der Großinquisitor wünscht, dass der mächtige Jesus einfach ein klares Wort spricht und sagt, zack, so ist es, fertig und alles ist gut. Aber Jesus wollte gerade nicht in der Art und Weise uns führen, wie so ein GPS. Du bist jetzt genau hier und dann gehst du ganz genau dahin. Sondern Jesu Führung ist wie ein Kompass. Er zeigt uns die Richtung an. Und wir sind die, die da hinlaufen müssen. Ohne Ei, ei, Sir, sondern er zeigt uns die Richtung. Jesus sagt, ich bin der Weg. Den müssen wir selbst gehen. Und Jesus sagt auch, wenn es um Macht geht, in Lukas 22, Vers 7, oder 27, denn wer ist größer, der, der zu Tisch sitzt oder der, der dient? Ist's nicht der, der zu Tische sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Jesus ist unser Diener, ein Diener, der Menschen zum Dienst ermächtigt und der sie nicht irgendwo hinbuxiert oder ihnen sagt, und ganz genau das machst du jetzt ganz genau so. Wir stehen immer wieder in der Gefahr, dass wir so handeln. Macht ist die dritte große Versuchung. Und in unserer eigenen Wüstenerfahrung erkennen wir, wenn es ernst wird, wollen wir auch nicht dienen. Macht korrumpiert auch uns. Bei Jesus ist es jetzt ganz genau nicht so. Macht korrumpiert ihn nicht. Jesus kennt die Gefahr der Macht und er widersteht ihr. Er, der Menschensohn, dient bis zum Ende. Er dient bis zu dem Ort der mächtigsten Ohnmacht, nämlich am Kreuz. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Nicht diesen drei Dingen der Sinnlichkeit, der gefühlten Religiosität, dass man die herzieht, oder der Macht. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Ich möchte ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, wenn es bei uns zu Wüstenerfahrungen kommt, ist es besonders schwierig, die richtigen Antworten auf die schwierigen Fragen zu haben. Die Fragen auf Brot, auf Wunder und auf Macht klopfen an unsere Tür. Und wir bitten dich, dass du uns hier jeweils die richtigen Antworten finden und leben lässt. Wir brauchen dich. Wir brauchen dein Vorbild. Wir brauchen die Hilfe deiner Engel. Und wir danken dir, dass du uns deine Hilfe nie verwehrst, denn du willst uns in all deiner Größe dienen. Dafür danken wir dir und dafür preisen wir dich. Amen.